Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie heute den Weg in die Aula gefunden haben. Wir beschließen heute unsere Reihe Was ist der Mensch? Mit einem Vortrag von Klaus Wiegerlin über anthropologischer Pluralismus. Herr Wiegerlin ist Privatdozent, hat sich habilitiert in Philosophie, hat studiert Philosophie, Komparatistik und deutsche Volkskunde und über Husserls Begriff der Potentialität promoviert. Hat als Autor gearbeitet, als Lehrbeauftragter in Philosophie, Informatik, Soziologie, Informations- und Filmwissenschaften und sich an der Technischen Universität in Kaiserslautern über Medienethik habilitiert. Ein spannendes Thema. Und er leitet eine Forschungsgruppe am Institut für Philosophie an der Uni Stuttgart. Und ja, wir sind, glaube ich, alle sehr gespannt, was uns beim anthropologischen Pluralismus so begegnet wird. Viel Vergnügen.
So. Ich hoffe, Sie können mich so gut hören. Ja, vielen Dank nochmal, Volker Friedrich, für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Sie haben bereits einen längeren Streifzug durch die Geschichte der Beantwortung der berühmten vierten kantischen Frage, Grundfrage der Philosophie gemacht. Kant hat ja neben den drei Fragen, die er in seinen großen transzendentalphilosophischen Kritiken behandelt hat, also der Frage, was wir erkennen können, was wir tun sollen und was wir hoffen dürfen, noch eine vierte genannt, die er nicht in transzendentalphilosophischer Art behandelt hat, nämlich die Frage, was ist der Mensch? Während Kant die drei ersten Fragen in grundsätzlicher Weise behandelt hat, also die Bedingungen der Möglichkeit von Erkennen oder gutem Handeln etwa aufzuweisen versuchte, so entzog sich offensichtlich die vierte Frage einer grundsätzlichen Klärung. Es scheint also problematisch zu sein, etwas Abschließendes zu diesem sich historisch und möglicherweise in seiner physiologischen Disposition wandelnden Wesen zu sagen. Lassen Sie mich mein Referat anhand von folgenden ineinandergreifenden Fragen entwickeln. Erstens, wie stellt sich die Situation dar, in der die Anthropologie als eigenständige philosophische Disziplin entstand? Zweitens, wie stellt sich die gegenwärtige anthropologische Situation dar? Beziehungsweise, warum steht der Mensch heute in Frage? Beziehungsweise, mit welchen Problemen ist die gegenwärtige Anthropologie konfrontiert? Drittens, warum entwickelt sich in der modernen Philosophie ein anthropologischer Pluralismus? Viertens, und das wird die am umfangreichsten behandelte Frage sein, welche Position kann exemplarisch für das moderne anthropologische Denken genommen werden? Und fünftens, welche Bedeutung hat diese Position für die gegenwärtig brennenden Fragen zum Status des Menschen? Zur ersten Frage. Wie stellt sich die Situation dar, in der die Anthropologie als eigenständige Disziplin entstand? Bei allen historischen Überlegungen und Exkursen zu dieser Frage muss uns bewusst sein, dass die Anthropologie als eigenständige philosophische Disziplin sehr jung ist und erst in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts einen selbstständigen Status erlangt hat. Das heißt natürlich nicht, dass Themen, die diese Disziplin erörtert, nicht schon älter sind. Die Geburtsstunde der modernen philosophischen Anthropologie ist eng verknüpft mit zwei Werken, die 1928 erschienen sind, nämlich Max Scheler's Die Stellung des Menschen im Kosmos und Helmut Blessners Die Stufen des Organischen und der Mensch. Interessanterweise nutzen beide Autoren auch die fortgeschrittenen Kenntnisse von Biologie bzw. Physiologie, um ihre philosophischen Überlegungen zu begründen. Nach Scheler macht erst der Geist den Menschen zur Person, also dessen Fähigkeit, das Gegebene zu transzendieren, das heißt, die Umwelt auf eine Welt hin überschreiten zu können. Blessner ordnet dem Menschen einem Stufenbau des Lebendigen zu. Der geschlossenen zentralen Positionalität des Tieres stellt er die exzentrische Positionalität des Menschen gegenüber, in der es sich selbst zum Gegenstand macht, der Mensch. Arnold Gehlen, ein dritter großer Anthropologe, der seine frühen Überlegungen auch vor dem Zweiten Weltkrieg formuliert hat, fordert schließlich eine empirische Ganzheitswissenschaft vom Menschen unter unmittelbarer Bezugnahme auf biologische Untersuchungen. Nicht zuletzt ist die moderne Anthropologie eng mit kulturphilosophischen Überlegungen verknüpft, die ebenfalls im 20. Jahrhundert ihren Gründungsakt als eigenständige Disziplin erfuhr. Kulturphilosophie entstand, als der Begriff der Kultur in eine Krise geriet. Überhaupt ist festzustellen, dass Themen immer dann in den Fokus des Interesses rücken, wenn Selbstverständlichkeiten verloren gehen, beziehungsweise eine Unsicherheit in Bezug auf Status- und Geltungsansprüche zu verzeichnen sind. Aus kulturphilosophischer Sicht jedenfalls kommt dem Menschen als Kulturwesen eine Sonderstellung innerhalb der naturalen Ordnung zu, die sich aus physiologischen Dispositionen allein nicht begründen lässt. Der gewiss bedeutendste Anthropologe, der aus kulturphilosophischer Perspektive argumentiert, ist Ernst Cassirer. Er bestimmt den Menschen als Animal Symbolicum, das mittels symbolischer Formen seine Wirklichkeit und auch sein Selbstbild erzeugt. Auf seine Überlegungen werde ich ausführlich noch zu sprechen kommen. Sowohl kulturphilosophische als auch biologisch-physiologische Erkenntnisse waren also Voraussetzungen für die Entfaltung der Disziplin. Neue biologische Erkenntnisse und Theorien, wie sie von Autoren wie Darwin, Haeckel, Driesch, später auch von Uexküll und Köhler entwickelt wurden, haben seit Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem Wandel von einem physikalistischen zu einem biologistischen, organischen, ja, vitalistischen Naturverständnis geführt, das wesentliche Auswirkungen auf die Philosophie hatte. Auch die kulturphilosophische Perspektive auf den Menschen war im 19. Jahrhundert bereits vorbereitet durch den sogenannten Historismus und die Hermeneutik als methodische Grundlage der Geisteswissenschaften. Lange war die Frage nach dem Menschen vor allem eine Frage nach dessen ontologischen Status. Es ging also um die Frage, welche Stellung der Mensch unter dem Seienden hat. In der Neuzeit wird sie eng mit historischen Fragen und Erfahrungen und mit ethischen Erörterungen verknüpft. Was der Mensch tun soll, hängt schließlich eng mit der Frage zusammen, was er ist. Nicht zuletzt brachte die Entdeckung neuer Kontinente und die zunehmende Begegnung mit fremden Kulturen Wandlungen im bestehenden Menschenbild mit sich. Heute schließlich, in Zeiten, in denen kulturelle Gegensätze in besonderem Maße sichtbar zu werden scheinen, rückt die Frage nach unterschiedlichen Menschenbildern ins Zentrum des Interesses. Die Moderne, die sich mit der Entstehung und Ausbildung der Ismenvielfalt der Kunst und Wissenschaft ab 1870 ungefähr ansetzen will, also das ist die Zeit, in der der Symbolismus, der Naturalismus, Expressionismus, Kubismus, Neoklassizismus, Neopositivismus, Historismus, Vitalismus und so weiter entstand, hängt wesentlich mit Verunsicherungen und Statusverschiebungen, Wandlungen und Neukonstituierung von tradierten Ordnungen zusammen. Das heißt, tradierte Ordnungen fallen auseinander und verlieren an Bedeutung für den Einzelnen. Gerade in Zeiten einer globalisierenden Ökonomie, in der wir leben, erscheint Georg Simmels in seinem Hauptwerk Philosophie des Geldes von 1900 formulierte Einsicht, dass mit der Herrschaft des taxierenden, geldbasierten Denkens auch ein allgemeiner Wertewandel und Werteverfall einhergeht, eine letzte empirische Bestätigung zu finden. Damit will ich zur zweiten Frage kommen, die ich sehr knapp behandeln werde. Wie stellt sich die gegenwärtige anthropologische Situation dar? Die jüngsten Verunsicherungen des Status des Menschen hängen eng mit medialen Entwicklungen zusammen, die auch eine globalisierende Ökonomie ermöglicht haben. Neue mediale Apparaturen haben eine Erweiterung der Wirkfähigkeit des Menschen ermöglicht. Medialen Hervorbringungen, zu denen nicht zuletzt auch intelligente Systeme gehören, die unseren Alltag begleiten und in Zukunft vermehrt eigenständig für uns Handlungen vollziehen werden, haben neben neuen gentechnologischen Möglichkeiten, die ebenfalls nicht unabhängig von medialen Entwicklungen zu denken sind, die Stellung und den Status des Menschen mehr in Frage gestellt als manche historische Erschütterung. Längst kann der Mensch in seiner physiologischen Substanz medial aufgerüstet werden. Kleine Recheneinheiten, möglicherweise aus biologischem Material, können körperinterne Steuerungsfunktionen übernehmen. Körpereigenschaften, sogar Gehirnfunktionen, können mit Hilfe intelligenter Prothesen verbessert und erinnert werden. Man spricht in der Sportmedizin sogar schon von E-Doping. Auf der anderen Seite werden Kulturkonflikte im Zeichen der Globalisierung und Markthomogenisierung immer deutlicher sichtbar. Menschenbilder scheinen selbst in der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft nicht mehr kompatibel zu sein. Und sogar innerhalb der Gesellschaften haben sich Parallelkulturen etabliert, deren Wertesysteme und deren Selbstverständnis nicht mehr in Einklang zu bringen sind. Damit zur dritten Frage. Warum entwickelt sich in der modernen Philosophie ein anthropologischer Pluralismus? Wenn in der Moderne von einem anthropologischen Pluralismus zu reden ist, dann betrifft dies die Tatsache, dass das Menschenbild, das aus der abendländischen Kultur entstanden ist, in gewisser Weise seinen Leitanspruch abgegeben hat. Zum einen liegt das an Verunsicherungen bezüglich der eigenen Leitideen und des eigenen Sendungsbewusstseins, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass von diesem Kontinent im letzten Jahrhundert nicht nur zwei Weltkriege, Genozide, Faschismus, Stalinismus, im Chaos endende koloniale Abenteuer und so weiter ausgegangen sind. Auch ein allgemeiner innerer Werteverlust aufgrund von Wohlstands- und Prosperitätsphänomenen, aber auch von libertären Grundhaltungen, die kaum mehr einheitliche Bezugssysteme zulassen, ist zu konstatieren. Nicht zuletzt die genannte Bildungsmisere, die RTL-isierung der Gesellschaft, hat mit diesem Verlust von gemeinsamen Bezugssystemen zu schaffen. Die Tatsache, dass die divergierenden Ideen und Weltanschauungen weder im Innern der abendländischen Gesellschaften noch im Vergleich mit den immer deutlicher sichtbaren Ideen und Anschauungen anderer Kulturkreise in Einklang zu bringen sind, hat zum Versuch geführt, wenigstens die konstatierte Pluralität in einem einheitlichen Konzept zu erfassen. Nicht zuletzt hat die sogenannte Postmoderne, deren philosophischer Stammvater Jean-François Lyotard, also nur der philosophische Stammvater, es gibt in der Tat in der Kunst noch andere ältere Stammväter, Lyotard, in gewisser Weise aus der Not eine Tugend gemacht und die Pluralität als das zu bewahrende und den Menschen in besonderem Maße auszeichnende genommen. In gewisser Weise entsprechen viele postmoderne Theorien dem Ideal des demokratischen, toleranten und pluralistisch verfassten Staatswesens. Auf der anderen Seite artikuliert sich in diesen Ideen natürlich auch das Problem dieses Staatsideals, das ständig gegen die pluralistische Beliebigkeit, gegen den Verlust verbindender Werte und so weiter zu kämpfen hat. Es gibt in der modernen Philosophie meines Erachtens drei große Pluralismustheorien, die von unterschiedlicher Warte entwickelt wurden. Es handelt sich einmal um Wittgensteins Sprachspieltheorie, die er in seinem Spätwerk Philosophische Untersuchungen entwickelt hat. Darin zeigt Wittgenstein, dass Sprachspiele Lebensformen sind, die unterschiedliche Zuordnungssysteme, unterschiedliche Verständnishorizonte und unterschiedliche Interpretationsspielräume ermöglichen. Das, was den Menschen auszeichnet, artikuliert sich zuletzt in der Fähigkeit, solche Sprachspiele zu entwickeln, beziehungsweise am Entwurf von Sprachspielen mitzuwirken. Es handelt sich zum Zweiten um Lyotards Theorie des Widerstreites, in der der Autor im Anschluss an Wittgensteins Sprachspieltheorie und gegen die Konsensphilosophie eines Habermas und eines Apel eine Theorie entwickelt, nach der Konsensbemühungen letztlich zu einem diskursiven Kolonialismus führen, in dem Widerstreit zwischen Diskursformen sozusagen einmoderiert und zugunsten abendländischer Diskursmuster letztlich umgedeutet oder gar beseitigt wird. Die dritte moderne Pluralismustheorie, diese wird Gegenstand meiner weiteren Erörterung sein, liegt in den beiden genannten als großer kulturphilosophischer Entwurf voraus. Es handelt sich nämlich um Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen. Damit will ich zur umfangreichsten vierten Frage kommen. Welche Position kann exemplarisch für das moderne anthropologische Denken genommen werden? Nicht zuletzt aus Gründen der Konzentration will ich mich auf diesen Entwurf begrenzen, der dem Pluralismus der Moderne in besonderer Weise gerecht wird. Bei Cassirers Philosophie der symbolischen Formen handelt es sich um eine Position, die auch geeignet ist, den modernen medialen Veränderungen und Verunsicherungen gerecht zu werden, ohne einem populären postmodernen Relativismus das Wort zu reden. Lassen Sie mich zunächst die Grundzüge der Symbolphilosophie, die Cassirer in seinem zwischen 1923 und 1929 in drei Bänden erschienenen Hauptwerk Philosophie der symbolischen Formen grundgelegt hat, darlegen und anschließend auf sein im amerikanischen Exil unter dem Titel Essay on Man, auf Deutsch Versuch über den Menschen, entstandenes und posthum 1945 erschienenes Spätwerk eingehen, in welchem Cassirer die anthropologischen Konsequenzen aus seiner Kulturphilosophie zieht. Cassirer hat in diesem Spätwerk zwei Intentionen realisiert. Er wollte zum einen seine Symbolphilosophie einem englischsprachigen Publikum in einer möglichst einfachen und ihrem kulturellen Horizont angemessenen Diktion nahebringen. Dazu benötigte er eine abgespeckte Version seines großen Opus. Also Sie müssen bedenken, also die Philosophie der symbolischen Form ist ein Gesamtwerk von über 1000 Seiten. Zugleich wollte er die anthropologischen Konsequenzen aus seiner Philosophie ziehen und sein Werk mit der Beantwortung Kants vierter Grundfrage, nämlich was ist der Mensch, vollenden. Kant war für den vom Marburger Neukantianismus herkommenden Cassirer die zentrale Bezugsgröße und sein Werk muss insgesamt von diesem Anschluss her verstanden werden. Wobei Windelbands Motto Kant verstehen heißt über ihn hinausgehen für Cassirer immer die Richtschnur seines Denkens war. Bereits in seiner 1910 erschienenen begriffstheoretischen Schrift Substanzbegriff und Funktionsbegriff wird ausdrücklich betont, dass die mathematisch-naturwissenschaftliche Erkenntnisform nicht die einzige ist, die Wirklichkeit logisch konstituiert. Und an diesen grundlegenden Gedanken knüpft sein Hauptwerk an. Cassirers Anliegen ist es, Kants Transzendentalphilosophie kulturphilosophisch zu erweitern, das heißt, aus den erkenntnistheoretischen Fesseln einer zu engen Anbindung an Mathematik und Naturwissenschaft zu befreien und andere Weisen der Sinnbildung und Weltordnung nach ihren logischen Gesetzen zu untersuchen. Er stellt in seinem Werk die Frage, ob Medien wie die Sprache, der Mythos, die Religion, die Kunst und die Wissenschaft in jeweils eigenen Sinnbildungsleistungen gründen. Dabei versteht er unter Medium einen eigenständigen Geltungsbereich, in dem sich Bewusstseinsleistungen konkretisieren. Es geht also um die großen Prägeinstanzen des Daseins, in deren Geltungsbereichen sich, wie er ausführt, ich zitiere, die Kraft und Leistung mittelbarer Zeichen entfaltet. Soweit das Zitat. In dem besondere Regularien, besondere Sinnbildungs- und Sinnausweisungsverfahren sowie Wahrheitskriterien hervorgebracht und begründet werden. Cassirer formuliert damit die erste große kulturphilosophisch disponierte Pluralismustheorie auf kantischer Grundlage. Erst die Mittelbarkeit, die die Medien als Trägerinstanzen einer Sinnfügung auszeichnet, lässt das ureigenste Vermögen des Menschen zur Symbolbildung hervortreten. In einer Schlüsselstelle des Werkes heißt es, dass Medien eigene Einheits- und Sinnbildung in der Weise hervorbringen, ich zitiere, dass in dem Maße, als die unmittelbaren Inhaltsbestimmungen zurücktreten, die allgemeinen Form- und Relationsmomente zu umso schärferer und reinerer Ausprägung gelangen. Das Einzelne als solches wird scheinbar beschränkt, aber eben damit vollzieht sich umso bestimmter und kräftiger jene Leistung, die wir als Integration zum Ganzen bezeichnet haben. Dass alles Einzelne des Bewusstseins nur dadurch besteht, dass es das Ganze potenziell in sich schließt und gleichsam im steten Übergang zum Ganzen begriffen ist, hat sich bereits gezeigt. Der Gebrauch des Zeichens aber befreit diese Potentialität erst zur wahrhaften Aktualität. Jetzt schlägt in der Tat ein Schlag tausend Verbindungen, die alle in der Setzung des Zeichens zu mehr oder minder kräftigen und deutlichen Mitschwingen gelangen. In dieser Setzung löst sich das Bewusstsein mehr und mehr von dem direkten Substrat der Empfindung und der sinnlichen Anschauung los, aber gerade darin beweist es umso entschiedener die in ihm liegende ursprüngliche Kraft der Verknüpfung und Vereinheitlichung. Soweit Cassirer. Die Leistung symbolischer Sinnbildung zeichnet sich also aus, ich versuche das nochmal auf den Punkt zu bringen, erstens durch eine Art implikative Repräsentation. Das einzelne Zeichen impliziert eine Integration zum Ganzen, es schließt das ganze Medium potenziell in sich und befindet sich selbst in einem steten Übergang zum Ganzen. Das symbolische Zeichen ist in diesem Sinne eine Art Übergangsmetapher. Zweitens, in der Setzung symbolischer Zeichen löst sich das Subjekt vom direkten Substrat sinnlicher Empfindung, das heißt, es bringt erst die formende, ordnende und damit auch verstehende Kraft der Subjektivität explizit zum Ausdruck. Und drittens, das symbolische Zeichen ist Ausdruck einer funktionalen Verknüpfungsleistung, nicht einer Substantialisierung. Vereinheitlichung entsteht hier in der Herstellung von Relationen, nicht von Substanzen. Cassirer konkretisiert seine Ausführungen anhand der chemischen Formeln. Ich denke, daran wird einfach klar, was er meint. Ich zitiere, am klarsten tritt vielleicht diese Tendenz in der Funktion der wissenschaftlichen Zeichensysteme heraus. Die abstrakte chemische Formel etwa, die als Bezeichnung eines bestimmten Stoffes gebraucht wird, enthält nichts mehr von dem, was die direkte Beobachtung und die sinnliche Wahrnehmung uns an diesem Stoff kennenlehrt. Aber stattdessen stellt sie den besonderen Körper in einen außerordentlich reichen und fein gegliederten Beziehungskomplex ein, von dem die Wahrnehmung als solche überhaupt noch nichts weiß. Sie bezeichnet den Körper nicht mehr nach dem, was er sinnlich ist und als was er sich uns unmittelbar sinnlich gibt, sondern sie fasst ihn als einen Inbegriff möglicher Reaktionen, möglicher kausaler Zusammenhänge, die durch allgemeine Regeln bestimmt werden. Die Gesamtheit dieser gesetzlichen Verknüpfung ist es, die in der chemischen Konstitutionsformel mit dem Ausdruck des Einzelnen verschmilzt und durch die nun dieser Ausdruck ein durchaus neues charakteristisches Gepräge erhält. Hier wie in anderen Fällen dient das Zeichen dazu, eine Vermittlung für den Übergang vom bloßen Stoff des Bewusstseins zu seiner geistigen Form zu schaffen. Soweit Cassirer. Für Cassirer lebt der Mensch nun immer schon in einer symbolischen Welt. Er kann nichts in der Welt erfahren ohne die Zwischenschaltung von Medien. Dies heißt aber auch, dass Cassirer jeglichen Positivismus, der einen unmittelbaren Zugang zu den Dingen suggeriert, eine Absage erteilt. Ich betone aufs Schärfste, schreibt er, dass die bloße, die gewissermaßen nackte Wahrnehmung, die frei von jeder Zeichenfunktion wäre, kein Phänomen ist, das uns unmittelbar in unserer natürlichen Einstellung gegeben ist. Was wir hier erfahren und erleben, das ist kein Rohstoff einfacher Qualitäten, sondern es ist immer schon durchsetzt und beseelt von bestimmten Akten der Sinngebung. Soweit Cassirer. Reine Tatsachen sind also Ergebnisse einer abstrahierenden Leistung, die einer besonderen Symbolsphäre, wie etwa der Physik, angehören. Jede Abbild- oder Widerspiegelungstheorie erweist sich für Cassirer als naiv, weil sie die Sinnbildungsfunktion des geistigen Ausdrucks unberücksichtigt lässt. Das Prinzip des Symbolischen ist nun ausgezeichnet durch eine allgemeine Gültigkeit und Anwendbarkeit von Symbolen einerseits und durch eine Transzendentalität, also die erkenntnisbegründende Funktion des Symbols andererseits. Die Universalität des Symbols gründet in seiner Übertragbarkeit und universalen Einbindbarkeit in unterschiedliche Systemzusammenhänge. Symbole sind nicht einfach Zeichen, die für anderes stehen, vielmehr bitten sie dieses andere in einen Horizont ein, der es verständlich macht. Sie machen aus einer sinnlichen Affizierung ein geistiges Produkt, an das andere Symbole angeschlossen werden können. Um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, wir haben uns eben gerade kurz unterhalten, ich will das vielleicht nochmal an einem Beispiel sozusagen sinnfällig machen. Vielleicht haben Sie letzte Woche das Bild gesehen, in dem es war ein SPD-Parteitag in Mainz und da stand Bischof Lehmann und der SPD-Vorsitzende Platzek lachend vor einem Kreuz, an dem Christus hängt. Und Sie müssen sich jetzt vorstellen, wie das Leute empfinden, die eine andere Religionszugehörigkeit haben, also wie das Juden oder Muslime empfinden. Das Kreuz ist schließlich ein Matterinstrument. Also müssen Sie sich vorstellen, wir tauschen das mal aus, um das deutlicher zu machen, es hängt im Hintergrund ein Mann an einem Galgen und da stehen zwei Menschen davor, die lachen sich kaputt. Verstehen Sie, das Problem ist einfach folgendes, wir verbinden einfach mit dem Kreuz nicht einfach nur Matterinstrument, sondern das ist eben das Symbol im christlichen Abendland für Todesüberwindung, für Auferstehung und dergleichen. Das heißt, es ist ganz anders konnotiert. Wir sehen das einfach nicht, was unter Umständen eben Menschen sehen, die in dieser Tradition nicht groß geworden sind. Eine symbolische Ordnung ist nun darüber hinaus zugleich eine Handlungsanweisung, die zeigt, wie wir von einem Phänomen zum anderen gelangen und wie wir Phänomene miteinander verknüpfen können. Symbole sind Knotenpunkte, die ein Netz von Verweisungen knüpfen. Ein Symbol ist ein Funktionswert, der nicht nur auf einen bestimmten Gegenstand verweist, sondern zugleich eine Gegenstand mit Gegenständen verbindende Form ist. Es transzendiert das, was es bezeichnet, und leitet auf die Ordnung, in der uns das Bezeichnete begegnet, auf. In gewisser Weise transzendiert es sogar noch diese Systemordnung, denn es kann wie eine Metapher in andere Sinnsphären übertragen werden. Es transzendiert also seine jeweils konkrete Anwendung und schafft die Bedingung der Möglichkeit des Verstehens von Welt und Wirklichkeit. Insofern ist eine Aufleitungsregel auf das Allgemeine impliziert. Man kann nun die Symboltheorie als Medienphilosophie begreifen, insofern Medien Inhalte in Systemzusammenhänge einbinden und Anschlussmöglichkeiten eröffnen. Medienphilosophie im engeren Sinne erweitert nun die klassische Symboltheorie um die technische Bedingtheit symbolischer Ordnung. Dabei zeigt sich, dass das Apparativ und Logistische, das moderne mediale System auszeichnet, Ausdruck einer eigenständigen Symbolsphäre ist, die sich nicht ohne weiteres auf andere Ebenen zurückführen lässt. Sie ist zwar Mittel zur Erkenntnisgewinnung, aber auch eine Weise, die Welt zu ordnen und Weltbestände zusammenzufügen. Sie ist also mehr als ein Ausdruck des Instrumentalen. Jeder ordnet und versteht seine Welt längst auch unter Zuhilfenahme von medialen Apparaturen, die nicht nur vergrößern und näher herstellen, nicht nur speichern und transformieren, sondern die Erfahrungen nach Kriterien der Gleich- und Ungleichzeitigkeit, der Nähe und Ferne, der Zusammengehörigkeit, der Visualisierbarkeit und so weiter ordnen. Wirklichkeit, die letztlich durch Symbolsphären begründet wird, ist eine Horizontordnung oder relationale Ordnung. Es kommt also weniger auf das einzelne Realitätsstück an, als vielmehr auf dessen Funktion innerhalb eines relationalen Zusammenhangs. Das heißt, ein Phänomen ist uns innerhalb einer Ordnung gegeben, in der wir es anschließen und zuordnen können. Denken Sie dabei beispielsweise an Peter Weirs Film Die Truman Show. Trumans Wirklichkeit bricht er erst dann zusammen, nachdem er nicht irgendwann mal eine zufällige Irritation aufgrund einer merkwürdigen Wahrnehmung hat, sondern nachdem er generell keine Zuordnung mehr leisten kann. Erst dann bricht in gewisser Weise seine Wirklichkeit zusammen. Cassirers Absicht war es, das metaphysische Substanzdenken endgültig zu überwinden und stattdessen die hervorbringende Leistung des Menschen ins Zentrum zu rücken. Die Symbolphilosophie fokussiert insofern nicht nur die Sphären symbolischer Verknüpfung von der Religion über die Kunst bis zur Wissenschaft, sondern generell die symbolbildenden Leistungen des Menschen. So entwirft Cassirer in der Philosophie der symbolischen Formen eine allgemeine Theorie des geistigen Ausdrucks. Das heißt, er untersucht die genannten Medien nach Wesensgesetzlichkeiten, nach Grundfunktionen und spezifischen Aufgaben in der Welt. Ausgangspunkt ist dabei, dass der Mensch immer schon in einer symbolischen, nicht in einer nur natürlichen Umwelt lebt. Das heißt, der Mensch kann nichts in der Welt erfahren ohne die Zwischenschaltung von Medien. Ein Charakteristikum des Menschen ist dementsprechend, dass er ein mediales Wesen ist, dass sich die Welt mit Hilfe von Medien erschließt und durch die besondere Fähigkeit zur Distanzierung zu den Dingen seine formbildende Kraft entfaltet. Gerade in der Nicht-Unmittelbarkeit liegt die besondere Freiheit und Unabhängigkeit des Menschen. Seine mediale Disposition, die seine Merk- und Wirkfähigkeit erweitert, zeichnet dieses Wesen in besonderer Weise aus. Im Anschluss an Kant wird eine Analyse des kulturellen Bewusstseins bzw. dessen kultureller Hervorbringungen vorgenommen. Im Zentrum steht das Symbolische, welches alle Ausdrucksformen des Bewusstseins in der Kultur prägt und durchdringt und zuletzt Erkenntnisfortschritt ermöglicht. So hat Cusanus Nikolaus von Cus beispielsweise bereits das Problem der Differentialrechnung erfasst und beschrieben. Aber erst dadurch, dass es von Leibniz formal bzw. symbolisch gefasst wurde, ist es handhabbar und lösbar geworden und hat somit weitere mathematische Problemkreise erschlossen. Im Begriff des Symbols drückt sich also zum einen die hervorbringende, zentrierende, verknüpfende und anschließende Tätigkeit des Menschen aus, zum anderen aber auch dessen vermittelte Existenz, denn Symbole sind zugleich Veräußerlichung, Objektivierung, immer schon auf gemeinschaftliche Verbindung und Verständigung angelegte Zeichen, immer schon Brücken aus der Innerlichkeit zum anderen, also das, was die Kultur und die Gemeinschaft erst konstituiert. Cassirers Wirklichkeitskonzept wird in diesem Abschnitt des dritten Buches, wird in einem Abschnitt des dritten Buches in besonderer Weise exemplifiziert. Es handelt sich um die Lehre der Pathologie des Symbolverstehens, wo sich Cassirer mit der Aphasie, also Sprachstörungen aufgrund von Gehirnerkrankungen, also insbesondere Zuordnungsprobleme, der Apraxie, der Handlungsunfähigkeit und der Agnosie, der Wahrnehmungsunfähigkeit, auseinandersetzt und die genannten Krankheitsbilder als Verlust der Fähigkeit zur symbolischen Ideation versteht, die zu einer Einschränkung der Wirklichkeitserkenntnis und der Handlungsfähigkeit führt. Es ist die Unfähigkeit, Dinge symbolisch miteinander zu verknüpfen, die zu Psychopathologien führen. In seinem Spätwerk, Der Mythos des Staates, geht Cassirer übrigens auch noch einen Schritt weiter und untersucht nicht nur individuelle Symbolpathologien, sondern auch solche, die eine ganze Gesellschaft ergreifen können, was er am Beispiel des Faschismus verdeutlicht. Lassen Sie mich noch auf zwei Schlüsselprobleme der Philosophie der symbolischen Formen eingehen. Zum einen ist es das Problem, welches durch den Begriff der symbolischen Form benannt wird. Cassirer ordnet dem Symbolbegriff drei grundlegende Funktionen zu, deren Untersuchung er jeweils ein Buch widmet. In der dem Mythos zugeordneten Ausdrucksfunktion wird etwas Sinnliches noch vor aller Reflexion als etwas Sinnhaftes erfasst. In der Sprache zugeordneten Darstellungsfunktion vollzieht sich bereits eine Differenzierung zwischen sinnlichem Substrat und ideellem Sinn. Das als Ausdruck Erlebte erfährt eine erste Objektivierung. Hier konstituiert sich die sprachliche Copula ist, die gleichermaßen Objektivierung und Idealisierung ermöglicht. Die der wissenschaftlichen Erkenntnis zugeordnete Bedeutungsfunktion schließlich erfasst erst die reine Bedeutung eines Sachverhalts, die als Formalisierung über die anschauliche Darstellung hinausgeht. Die Bedeutungsfunktion ist zugleich die Warte, von der aus eine Philosophie der symbolischen Formen als wissenschaftlicher Ausdruck entwickelt wird. In jedem einzelnen Sinnesdatum ist die Möglichkeit einer symbolischen Formung insofern angelegt, als es bereits auf einen komplexeren Zusammenhang verweist, durch welchen es einen spezifischen Sinn erhält. Man kann hier von einer implikativen Repräsentation reden. Cassirer stellt fest, ich zitiere, der Mythos und die Kunst, die Sprache und die Wissenschaft sind Prägungen zum Sein. Sie sind nicht einfach Abbilder einer vorhandenen Wirklichkeit. Zitat Ende. Jede Abbild- und Widerspiegelungstheorie erweist sich also als naiv, weil sie die Sinnbildungsfunktion des geistigen Ausdrucks unberücksichtigt lässt. Auch die künstlerische Zeichnung, schreibt Cassirer, wird zu dem, was sie ist und wodurch sie sich von einer bloß mechanischen Reproduktion unterscheidet, erst durch das, was sie am gegebenen Eindruck weglässt. Sie ist nicht die Wiedergabe des Letzteren in seiner sinnlichen Totalität, sondern sie hebt an ihm bestimmte prägnante Momente heraus, durch die das Gegebene über sich selbst erweitert und die künstlerisch aufbauende, die synthetische Raumfantasie in eine bestimmte Richtung geleitet wird. Soweit Cassirer. Das sinnliche Datum ist also bereits auf ein mediales Schema hin angelegt. In den verschiedenen symbolischen Formen findet sich, wie der Cassirer-Forscher Petzold ausführt, ein je eigener Brechungsindex. Hier, schreibt er, gilt die Modalität des logisch-geometrischen Begriffs, dort die Modalität der künstlerischen Raumfantasie. Hier wird der Raum als ein Inbegriff voneinander unabhängiger Bestimmungen, als ein System von Gründen und Folgen gedacht. Dort wird er als anschauliche und gefühlsmäßige Einheit erfasst. Soweit Petzold. Symbolisch bedeutet nun, dass wir einen Gegenstand niemals als solchen erfassen, sondern immer nur im Rahmen einer bestimmten Regelstruktur. Und nur insofern ein Gegenstand in einer solchen Regelstruktur ist, darf seine Erkenntnis auch symbolisch genannt werden. Kassierer stellen fest, dass physikalische Grundbegriffe wie Masse, Atom oder Energie keine Namen für Gegenstände sind, sondern vielmehr physikalische Probleme in einem Symbol fassen. Erst wenn Fakten, wie er sagt, einer reinen Gesetzlichkeit unterworfen sind, gewinnen sie begriffliche Bedeutung. Der Prozess der Bildung von symbolischen Formen gestaltet die Wirklichkeit, die sich nach Cassirer als ein Ganzes von Lebensformen artikuliert. In seiner Schrift Der Begriff der symbolischen Form im Aufbau der Geisteswissenschaften von 1921 schreibt Cassirer, ich zitiere, unter einer symbolischen Form soll jede Energie des Geistes verstanden werden, durch welche ein geistiger Bedeutungsgehalt an ein konkretes, sinnliches Zeichen geknüpft und diesem Zeichen innerlich zugeeignet wird. In diesem Sinne tritt uns die Sprache, tritt uns die mythisch-religiöse Welt und die Kunst als je eine besondere symbolische Form entgegen. Denn in ihnen allen prägt sich das Grundphänomen aus, dass unser Bewusstsein sich nicht damit begnügt, den Eindruck des Äußeren zu empfangen, sondern dass es jeden Eindruck mit einer freien Tätigkeit des Ausdrucks verknüpft und durchdringt. Eine Welt selbst geschaffener Zeichen und Bilder tritt dem, was wir objektive Wirklichkeit der Dinge nennen, gegenüber und behauptet sich gegen sie in selbstständiger Fülle und ursprünglicher Kraft. Soweit Cassirer. Werfen wir abschließend noch einen Blick auf den Begriff der symbolischen Prägnanz, womit Cassirer das Problem einer ursprünglichen Verbindung von Stoff und Form bezeichnet. Er definiert, ich zitiere, unter symbolischer Prägnanz soll also die Art verstanden werden, in der ein Wahrnehmungserlebnis als sinnliches Erlebnis zugleich einen bestimmten, nicht anschaulichen Sinn in sich fasst und ihn zur unmittelbaren, konkreten Darstellung bringt. Soweit das Zitat. Symbolische Prägnanz benennt also das Problem, dass sinnliche Daten uns nie reingegeben sind. Unsere Wahrnehmung ist immer schon disponiert, in dem Sinne, dass sie bereits kulturell überformt ist. Die Wahrnehmung gehört, um es mit Cassirer zu sagen, immer schon einer Sinnfügung an. Damit ist uns die Welt immer schon in einer menschlichen, im weitesten Sinne historischen Formung gegeben. So gelangen wir nie zu Ursprüngen einer naiven Weltbegegnung, sondern bewegen uns immer schon in einer menschlich verfassten und von Menschen geordneten symbolischen Welt. In der Philosophie der symbolischen Formen verbindet Cassirer den kantischen Gedanken, dass der Verstand der Natur die Gesetze vorschreibt und Vicos Einsicht, dass der Mensch letztlich nur das verstehen kann, was er selbst geschaffen hat. Aus beiden Auffassungen entwickelt Cassirer seine Theorie einer geistig-kulturellen Produktion, in der die modernen, abendländisch geprägten Wissenschaften zwar ein zentraler Ausdruck, aber eben nur ein möglicher Ausdruck sind. Zwischen wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Welterfassungen gibt es bei Cassirer keinen grundsätzlichen Gegensatz. Beide sind fundiert in der menschlichen Grundfähigkeit zur symbolischen Formung. Die Kategorie des mathematisch-physikalischen Erkennens sind prinzipiell keine anderen als die der natürlichen Welterkenntnis. Beide erwachsen der selten menschlichen Formaktivität. Aufgabe der Philosophie der symbolischen Formen ist es, die verschiedenen produktiven Funktionen zu studieren. Es ist nicht Ziel Cassirers Philosophie, diese symbolischen Schöpfungen in ihrem gestaltenden Grundprinzip zu verstehen und bewusst zu machen. Damit hebt er seine Position von phänomenologischen und lebensphilosophischen ab. Die Idee eines intuitiven Erfassens der Lebens- und Sinnursprünge sieht er als eine andere Richtung philosophischen Strebens, in der er nicht gehen möchte. Ich zitiere, nicht in irgendeiner Form der Repräsentation, sondern nur in der reinen Intuition lässt sich der ursprüngliche Gehalt des Lebens erfassen. Alle Auffassungen des Geistigen hat daher zwischen diesen beiden Extremen zu wählen. Es gilt die Entscheidung, ob wir das Substantielle des Geistes in seiner reinen Ursprünglichkeit, die allen mittelbaren Gestaltungen vorausliegt, suchen, oder ob wir uns der Fülle und Vielfältigkeit eben dieser Vermittlungen hingeben wollen. Je weiter wir in der Richtung auf das Symbolische, auf das bloß Signifikative fortschreiten, umso mehr trennen wir uns vom Urgrund der reinen Intuition. In seinem posthum erschienenen Werk Essay on Man findet nun eine anthropologische Fundierung seiner Kulturphilosophie statt. Die Philosophie der symbolischen Formen fokussiert die umfassende Medialität, die Mittelbarkeit, in die der Mensch hineingeboren wird und in der er sich als Mensch immer und notwendigerweise bewegt. Um sich und die Welt zu erfassen, benötigt der Mensch sozusagen eine Brille, die ihn die Dinge und ihre Relation zueinander sehen lässt. Mittels symbolischer Formen bringt er aus einem intendierten Objekt eine Vielzahl von Welten hervor. Wenn ein Meteorologe, ein Theologe und ein Maler die Welt, den Himmel zu ihrem Thema machen, so entstehen sozusagen dreierlei Entitäten, die einander aber keineswegs ausschließen oder widerstreiten. Während in kulturphilosophischer Absicht die Hervorbringungen, also vielfältigen Erscheinungen der symbolischen Formung des Menschen im Zentrum stehen, wird in anthropologischer Hinsicht der hervorbringende, also historische und symbolbildende Mensch ins Zentrum gestellt. Vassira definiert den Menschen nun als Animal Symbolicum und vermeidet dabei jede Hypostasierung einer substanziellen Natur, eines substanziellen Wesens des Menschen. Das heißt, er fixiert ihn nicht unter dem Gesichtspunkt einer biologischen Fundierung oder Abgrenzung, wie dies Plessner und Scheler tun, sondern allein unter dem Gesichtspunkt seiner hervorbringenden Leistungen. In diesem Sinne ist die Einheit des Menschen eine funktionale, die mit der Einheit eines symbolischen Universums korrespondiert. Wie Kant lehnt Cassirer jede substanzielle Fassung eines menschlichen Wesens ab. Wir können den Menschen nur im Spiegel seiner kulturellen Leistungen erblicken. Unterschiedliche Symbolfunktionen schließen sich nicht einander aus, sondern entwickeln aus einer spezifischen Interdependenz neue Aspekte der Humanität. Es geht in Cassirers Fassung des Menschen als Animal Symbolicum zuletzt um eine Besinnung auf die mediale Wirklichkeit des Menschen. Alles, was den Menschen ausmacht, liegt in seiner besonderen Fähigkeit zur Distanz, in seiner Fähigkeit zur verzögerten Reaktion, die ein wesentlicher Ausdruck seines kulturbildenden Vermögens ist. Genau das lässt sich allerdings nicht von seiner physiologischen Disposition her erklären. Damit will ich zum letzten Punkt kommen. Welche Bedeutung hat nun diese Position für die gegenwärtig brennenden Fragen zum Status des Menschen? Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, von Cassirers Überlegungen ausgehend weitere anthropologische Konsequenzen ziehen. Nehmen wir also die menschlichen Hervorbringungen in ihrer Vielfältigkeit in den Fokus. Das phänomenologisch Erste ist immer das, was erscheint, was erfahrbar getan und unterlassen wird. Was diese Erscheinungen trägt, was sie hervorbringt, dies kommt immer erst in einem mittelbaren Akt der Reflexion in den Blick, insofern dann Möglichkeitsbedingungen dieser Hervorbringungen erörtert werden. Die Unterscheidung von Hervorbringung und hervorbringender Leistung führt uns auf die grundlegende Unterscheidung zwischen dem, was ich Animal Mediatum und Animal Medialis nennen will. Der Begriff des Animal Mediatum pointiert Cassirers Idee vom Animal Symbolicum dahingehend, dass es weniger die konkrete Erscheinung fokussiert, als vielmehr die Kohärenz und systembildende Kontinuität allen Weltverstehens. Der Mensch ist mit der Fähigkeit zur Distanznahme und zur mittelbaren Weltaneignung ausgestattet. Diese Fähigkeit erst ermöglicht es, sich ein Bild zu machen und sich zu orientieren. Die Orientierung an Cassirers Begriff macht aber auch ein grammatikalisches Problem sichtbar. Der Begriff Animal Mediatum pointiert die Tatsache, dass der Mensch ein vermitteltes Wesen ist. Der Mensch ist eine historische Artikulation und er artikuliert sich selbst historisch, was nicht zuletzt in der Sprache sichtbar wird. Er ist, wie einige poststrukturalistische Autoren meinen, eine Erfindung der Neuzeit, die freilich auch wieder einen Niedergang erfahren kann. Nicht grundlos hat Michel Foucault im Anschluss an Nietzsches Wort vom Tod Gottes, vom Tod des Menschen gesprochen. Diese erfundene, neuzeitliche, autonome und selbstbestimmte, ja aufgeklärte Mensch kann freilich sterben. Und in der Epoche der Gentechnologie und Biopolitik sowie der Substitution und informatischen Durchdringung des Menschen in seiner Lebenssphäre bekommen wir eine Vorstellung davon, was die Rede vom Tod des Menschen bedeuten kann. Als vermitteltes Wesen bekommt sich der Mensch selbst immer nur in einer bestimmten historischen Gestalt in den Fokus. In einer Gestalt, die sich medial artikuliert, nicht zuletzt in technischen Medien, also in apparativen Trägersystemen, die seine intellektuellen Kapazitäten erweitern und seine Gestaltungs- und Erschließungsfähigkeiten verbessern. Dieser Mensch artikuliert sich in kulturellen Hervorbringungen, die Ausdruck seiner Medialität sind. Während das Animal Mediatum eher ein von außen fokussiertes Wesen ist, so ist im Begriff des Animal Medialis ein leistendes Wesen fokussiert, das über die Medialität als ein spezifisches Vermögen verfügt. Dieses Vermögen der Verknüpfung und Anbindung, Verdichtung und Reduzierung, Zentrierung und Vermittlung impliziert aber auch die Fähigkeit, das jeweils Gegebene zu übersteigen. Der Mensch ist also nicht nur ein vermitteltes, er ist auch ein vermittelndes Wesen, das sich die Dinge, nicht zuletzt auch die abwesenden Dinge, nahezubringen vermag. Zur Vermittlung gehört aber auch die Transzendierung der Naturgebundenheit und damit die Transzendierung des nur Nahen. Das Animal Medialis artikuliert sich aber auch in einer ständigen Erweiterung seiner Wirkkraft. Es ist ein wirkendes und bewirkendes Wesen, ein Wesen, das nicht nur in seinem Wollen, sondern vor allem auch in seinem Können über sich hinausgeht. Es ist explizit das leistende Wesen, das seine Welt hervorbringt und zu dem macht, was sie in ihren mythischen, religiösen, künstlerischen, wissenschaftlichen und technischen Fügungen ist. Als Animal Medialis verfügt der Mensch über folgende Fähigkeiten. Er kann zum einen Welt zentrieren. Sie ist immer in einem thematischen Zentrum und dessen Horizont gegeben. Wobei auch der Horizont eine bestimmte Gliederung, also keine völlige Gleichordnung aufweist. Die Welt ist dem Menschen nicht chaotisch, als ein Datenbrei gegeben, dem dann irgendwelche Sinnelemente aufgepfropft werden. Sie ist nicht zuletzt auch in Wertbeziehungen bzw. Werthierarchien gegeben. Diese Wertbeziehungen sind aber nicht nur aus einem tierischen Überlebenswillen geschöpft, sondern aus einem im weitesten Sinne kulturellen Wertekosmos. Insofern sich zwischen die quasi natürliche Beziehung zur Umwelt ein kultureller Vermittlungsring geschoben hat. Die Natur ist bereits kulturell bewertet, als mythologischer Bestand beispielsweise, als Rückzugsort oder Locus Amenus. Einen Status Nascendi, in dem wir in tierischer Unschuld der Umwelt ihren anziehenden, abstoßenden Momenten hingegeben sind, ist eine Fiktion, die den Menschen als Menschen gerade nicht zu erfassen vermag. Die Fähigkeit zur Zentrierung hat etwas mit der Bewertung der Kultur zu tun, in die ich geboren werde und in der ich sozialisiert bin. Und natürlich etwas mit meiner Fähigkeit, bestimmte Bedeutsamkeiten der Welt sozusagen herauszuglauben und zu hierarchisieren. Der zentrierende Mensch stellt Hierarchien her, bewertet das Gegebene und stellt etwas in den Vorder- bzw. Hintergrund. Die zweite Fähigkeit, die ich besonders hervorheben möchte, ist die der Erinnerung. Der Mensch kann sich seiner Erfahrungen erinnern und über sie verfügen. Er kann sie bewusst zurückrufen, sie in einem kulturstiftenden Sinne pflegen, sie aber auch bewusst verdrängen. Es bedeutet nicht, dass er sich in einem psychologischen Sinne von Erinnerungen freimachen kann. Unbewusst drängen sich auch unangenehme Erinnerungen in bestimmten Situationen auf. In den Träumen verfügen die Erinnerungen oft über uns, nicht wir über sie. Die Fähigkeit zur bewussten Erinnerung ist das Korrelat zum bewussten Vergessen. So unbestritten die Fähigkeit zur Erinnerung eine Conditio sine qua non für jede Kulturstiftung ist, so unbestritten zeichnet sich auch jede Kultur durch eine Weise des Vergessens aus. Michel Foucault hat in seinen Untersuchungen zur Geschichte des Wahnsinns solche vergessenen Aspekte unseres historischen Diskurses aufzuzeigen versucht. Offenbar hängt die Stabilität einer Kultur nicht nur von ihrer Erinnerungsfähigkeit ab, sondern auch von ihrer Fähigkeit, bestimmte Dinge dem Vergessen anheimzugeben. So wichtig die Erinnerung für jede kulturelle Identität auch ist, so wichtig ist auch das Vergessen, um ein halbwegs erträgliches und friedfertiges Zusammenleben zu ermöglichen. Selbst die eigene Identität besteht nicht nur aus Erinnerung und deren disponierender Kraft für die gegenwärtige Erfahrung, sondern auch in bewussten Verdrängungen. Ja, selbst psychische Stabilitäten von Menschen hängen von dieser Fähigkeit zu vergessen ab. Die dritte hervorstechende Fähigkeit des Animal Medialis ist die des Verknüpfens und Anschließens. Als Animal Medialis vermag der Mensch, das unmittelbar Gegebene zu übersteigen, es mit anderem zu verknüpfen. Hierher gehört die Fähigkeit, in allen Dingen auch das Typische zu erfahren, also die Welt nach Ähnlichkeitskriterien zu gliedern. Die Ähnlichkeit bezieht sich dabei nicht auf den Gegenstand als solchen. Auch einzelne Merkmale können herausgeklaubt und mit Merkmalen einer völlig anderen Gegenständlichkeit in eine Ähnlichkeitsbeziehung gesetzt werden. Die Fähigkeit zur Verknüpfung betrifft sowohl das diskursive als auch das intuitive Vermögen des Menschen. Dieser hat die Fähigkeit, auch Spannungen zwischen ganz und gar Untypischem wahrzunehmen und zu verknüpfen, was nebenbei ein typisches Merkmal des Kunstschaffens ist. Er nimmt die Dinge also nicht in isolierter Weise wahr, sondern in einer Verknüpfung und in einem typisierenden Kontext. Cassirers Beispiel des chemischen Periodensystems kann als Paradigma unserer Wahrnehmung verstanden werden. Alle Realitätswahrnehmung ist eine Wahrnehmung von Verknüpfungszusammenhängen. Die Dinge begegnen dem Menschen nicht in isolierter Weise. Selbst das scheinbar nie Erfahrene, das, was in religiösen Kontexten beispielsweise als Tremendum, als Erschütterndes begriffen wird, steht in einem typologischen Erfahrungskontext. Die Lichtgestalt des Engels muss sich als religiös transzendente Erfahrung ausweisen. In gewisser Weise verfügen wir bereits über ein Schema des Nicht-Erahnbaren. Sonst könnten wir auch nicht, noch nicht einmal in der Weise der negativen Theologie darüber reden. Die Verknüpfungsfähigkeit des Menschen liegt aber nicht zuletzt in seinen technischen Fähigkeiten. Die Göttin Athene ist in der abendländischen Mythologie Begründerin der Technik. Der Einsatz von Mitteln, den Athene vorstellt, schreibt mein Stuttgarter Kollege Christoph Hubich, wird im elementaren Sinne als Technomai, als Weben bzw. Zusammenfügen präsentiert. Und zwar als Weben von Naturmaterialien zum Zweck des materiellen Überlebens und als Weben von Vorstellungen und Affekten in Versen zum Zwecke der Beherrschung und des Erträglichmachens dieser Vorstellungen und Affekte. Ein dritter Aspekt ist das Weben von regelgeleiteten Vollzügen bzw. Sozialbeziehungen zum Zwecke der Konfliktbereinigung, soweit Hubich. Die Urform technischen Handelns ist also das Weben. Da Kunst und Technik im Begriff der Techne den gleichen Ursprung haben, in gleicher Weise hervorbringende Tätigkeiten sind, wenn auch in unterschiedlicher Zweckorientierung, ist das Weben, das Zusammenfügen und Verbinden von Naturmaterialien, von Zeichen und Tönen, auch die Urform des künstlerischen Handelns. Von seinen Anfängen an dient nach Hubich diese Urform des herstellenden und hervorbringenden Handelns drei Zwecksetzungen. A, dem leiblichen Überleben, B, dem intellektuellen Hervorbringen von Vorstellungen und Affekten, durch Zeichen zum Zwecke des Erträglichmachens von Seelenzuständen und C, der gesellschaftlichen oder intersubjektiven Konfliktbereinigung durch Herstellung von regelgeleiteten Sozialbeziehungen. Die Urform der Kunst ist also eine Verknüpfungsleistung in dreifachem Sinne. Sie meistert unsere Affekte, indem sie sie auf die Ebene von Zeichen und Symbolen verschiebt. Sie stellt Beziehungen zwischen Menschen her und sie stellt materiell etwas her, das sichtbar, hörbar und berührbar ist. Das heißt, sie verändert auch konkret die materielle Umwelt. Der Mensch als Animal Medialis verfügt grundsätzlich über die Fähigkeit der technischen Hervorbringung und Gestaltung der Welt und seiner selbst. In den Urmedien der Sprache und des Leibes artikuliert sich diese Fähigkeit des technischen Gestaltens und Hervorbringens, worin letztlich jede kulturelle Artikulation ihren Ursprung hat. Erst diese Fähigkeit vermag das Leben komplexer zu gestalten und die Komplexität des Lebens auch zu meistern. Eine apparative, intelligent und autonom agierende Technik ist nichts weiter als eine Art logische Erweiterung dieser technischen Fähigkeit des Animal Medialis. Im Begriff des Animal Medialis artikuliert sich das besondere Verhältnis zwischen Mensch und Werkzeug. Ja, der Mensch begreift sich selbst in seiner Fähigkeit zur Äußerung als etwas Werkzeughaftes, insofern er in der Tat über einen gestaltenden und gestaltbaren Leib und über eine gestaltende und gestaltbare Sprache verfügt. Schauen wir zuletzt auf den Korrelativbegriff. Als Animal Mediatum hat der Mensch in gewisser Weise seine Unmittelbarkeit verloren. Dieser Verlust aber ist es, der den Menschen als Menschen auszeichnet. Der Verlust der Unmittelbarkeit ist nichts anderes als der Anfang der Reflexion, der Erfahrung einer ursprünglichen Geschiedenheit. Immer wieder unternahm es die Philosophie, zu dieser Ursprünglichkeit zu gelangen. Ich erinnere dabei an Nietzsches Versuche, an die Versuche der Lebensphilosophen, an Husserls bis in die gegenwärtige Philosophie wirkmächtige transzendentalphänomenologische Versuche, aber auch an Ernst Machs in seiner Elementarphilosophie unternommenen Versuch zu einer neuen wissenschaftlich fundierten Unmittelbarkeit der Erfahrung zu gelangen. Das Animal Mediatum ist also ein Wesen, das sich immer medial erfährt, das nie zu seinem Ursprung gelangt, sondern immer nur zur Vermittlung, aus denen es hervorgegangen ist und an denen es immer tätig, also handelnd und reflektierend mitarbeitet. Als Animal Mediatum ist dieses Wesen in einem ausdrücklichen Sinne kommunikativ und sozial verstrickt. Es ist in einer kommunikativen Gemeinschaft. Es steht sozusagen in Rede, im Logos, selbst dann, wenn es schweigt. Als Animal Mediatum aber ist der Mensch ganz im hegelischen Sinne ein historisches Wesen, historisch vermittelt und in historischem Sinne vermittelnd. Der Mensch ist immer mehr als ein Individuum. Er erzeugt in seinem Tun einen historischen Mehrwert und es ist selbst Ausdruck eines historischen Mehrwerts. Der Mensch ist immer mehr als das, was er gegenwärtig ist. Er ist seine Geschichte und mehr als das, er ist selbst Ausdruck einer allgemeinen Geschichte, einer spezifischen Kultur, in die er eingewoben ist. Geschichte artikuliert sich im und durch den Menschen. Alles, sogar die individuellsten Erfahrungen, vom Schmerz bis zur Liebe, sind auch historische und kulturelle Ausdrücke. Das heißt nun, dass der anthropologische Pluralismus, der sich gegenwärtig in vielen philosophischen Positionen artikuliert, letztlich ein Pluralismus ist, der den Menschen in seiner historisch-kulturellen Besonderung fixiert. Und nur in dieser Besonderung kann er konkret erfasst werden. Anthropologischer Pluralismus ist also Ausdruck einer Erkenntnis, die den Menschen nicht jenseits seiner gestaltenden Medialität zu fassen versucht. Man hüte sich also, anthropologischen Pluralismus mit einem Relativismus gleichzusetzen. Vielmehr geht es hier um einen grundsätzlichen Relationalismus, der gerade Abschied nimmt von spekulativen Äußerungen über den Menschen und ihn nur im Kontext seiner Hervorbringungen sieht. Zu diesen Hervorbringungen gehören nicht zuletzt die naturwissenschaftlich-physiologischen Erfassungen seines Wesens, wie sie derzeit sehr populär sind. Aber diese Erfassungen sind nur ein möglicher Ausdruck seiner symbolbildenden, gestaltenden Fähigkeit, ein wichtiger Ausdruck, aber eben nur einer unter vielen möglichen. Vielen Dank.
Wir danken unserem Referenten, Herrn Wiegerling. Ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben, nach diesem sehr weit aufgespannten Vortrag sich selbst zu verorten und vielleicht ein paar Fragen zu stellen, um manchen hinterher zu spüren. Oder haben Sie eine verzögerte Aufnahme des Ganzen?
Also die verzögerte Aufnahme ist ja keine Schande, sondern die Zeichen tun uns ja nach Kassierer in gewisser Weise aus. Eben, dass der Mensch, im Gegensatz zum Tier, das müsste man genau überprüfen. Also Ethologen würden mir zum Teil, was Primaten anbetrifft, vielleicht sogar widersprechen, aber prinzipiell der Mensch kann eben auch verzögert reagieren. Ne? Elefanten können das auch.
Ich hoffe, der Blick galt nicht mir.
Ja. Ich frage mich, es braucht einfach ein Symbol, zum Beispiel durch die nationale Züge, wenn man das Klammerrad denkt,
ja. Ja, ja, ja.
Und wenn ich da mal eine Brücke schlage von hier und jetzt, zum Beispiel der Nike, natürlich das Zeichen zu dem Haar,
ja. Ja.
Das würde mich mal interessieren, weil damit habe ich zum Beispiel die Assoziation von früher eine gute Rechenaufgabe, das Ergebnis stimmt, der macht
ja. Ja. Das ist eine gute Frage. Das kann ich Ihnen jetzt aus dem Stegreif gar nicht beantworten. Ich vermute, dass bestimmte Symbole in der Tat geschützt sind. Vermute das mal. Aber es ist es gibt bestimmte Dinge, es ist sehr schwierig. Verstehen Sie? Also das Nike-Zeichen, vermute ich mal, ist geschützt wie die drei Streifen von Adidas oder Puma. Ich denke schon, dass die geschützt sind. Aber
das ist nicht eine Firma, das
ja. Ja. Na gut, also die Werbewirtschaft versucht eben genau, sagen wir mal, diese Konnotation, Assoziationen zu schaffen. Also man bekommt ein Symbol in gewisser Weise. Und also früher, wie ich in der Schule war, na gut, da hat man noch zur Werbung gesagt, ja, das ist wichtig für die Information von einem Produkt. Also es geht bei der Werbung um alles, aber nicht um Informationen über das Produkt. Sondern es geht in gewisser Weise um die Vermittlung von dem Lebensgefühl. Also mir fällt immer auf, wenn Werbung für Autos gemacht wird, da wissen Sie mit Sicherheit, dann kommt irgendwie Natur vor. Ne? Also es gibt so ganz typische Gegensätze, um in gewisser Weise bestimmte Probleme, die mit bestimmten Technologien eben auch verbunden sind, so in den Hintergrund zu rücken. Es geht mehr um das Atmosphärische. Man kann das sehr kritisch sehen. Also wenn es um Informationen ginge, könnte man ja Werbung sehr viel nüchterner handhaben. Aber man spürt es ja schon, wie heute Werbungen aufgebaut sind. Und am Ende kommt immer der amerikanisch-englische Dummspruch for better understanding, irgend so ein Quatsch. Also ist ganz typisch so. Also, ich finde es immer komisch, wenn die nennen sich ja dann immer Creative Director oder so. Das sind immer die größten Dumpfbacken, die rumlaufen, denn nie was einfällt. Ne? Das ist irgendwie schon ein interessantes Phänomen, aber da könnte man, das wäre ein ganz anderes Thema jetzt nochmal, müsste man nochmal anders fokussieren. Also schauen Sie sich so Werbespots an, es ist immer Schema F. Also, aber ab und zu gibt es die Ausnahmen, die Regel bestätigen. Das stimmt schon, ab und zu gibt es immer Sachen, die finde ich wirklich originell. Ne? Wenn am Ende mal kein englischer Spruch kommt, das ist schon originell. Ja.
Okay, haben Sie weitere Fragen? Dann danke ich nochmal und möchte gleichzeitig noch hinweisen darauf, dass es im nächsten Semester wieder hier, gleicher Ort, gleiche Stelle, gleiche Zeit, montagsabends eine Vortragsreihe geben wird. Die wird das fortsetzen, was wir im letzten Semester begonnen haben, nämlich sich den philosophischen Grundbegriffen widmen. Ich hoffe, Sie werden auch da wieder hier dabei sein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Thank you.